Noch einmal vom Fatima-Symposium, aber nicht zum letzten Mal an diesem Wochenende, begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz aus der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg, Ihre Brit Bergen. Dr. Therese Treiber vom Institutum Marianum Regensburg spricht jetzt über die Botschaft von Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf Graber und hält damit den sechsten und letzten Vortrag im Rahmen dieses Symposiums. Das Symposium hat am Freitag begonnen und wir haben in den letzten Tagen Vorträge, Pontifikalämter und verschiedene Gebetszeiten übertragen. Der Direktor der Gebetsstätte Clemens Maria Henkel begrüßt und stellt uns die Referentin des nun folgenden Vortrags vor.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, liebe Fernsehzuschauer, liebe Teilnehmer an unserem Fatima-Symposium hier in Marienfried, es freut mich sehr, dass wir heute Frau Dr. Theresia Treiber begrüßen dürfen vom Institutum Marianum Regensburg. Wir sind uns hier zum ersten Mal begegnet. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns sagen werden, weil ich darf sagen, Ihr geistiger Mentor, Bischof Graber, eine ganz besondere Beziehung zu Marienfried hatte und auch zu den Gründergestalten von Marienfried, Pfarrer Martin Humpf und Anni Humpf. Da werden Sie sicherlich auch noch drauf eingehen, das überlasse ich Ihnen. Ihr Thema wird lauten, die Botschaft von Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf Graber. Sie haben zunächst Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Wien studiert, haben dort 1971 promoviert. Sie wurden 1973 von Bischof Graber berufen, besonders hier die Schriftleitung zu übernehmen vom Boten von Fatima, die redaktionelle Tätigkeit im Institutum Marianum zu übernehmen, das 1966 von ihm gegründet wurde. Sie haben besonders redaktionelle Mithilfe geleistet bei Publikationen von Bischof Graber, vor allem bei der Herausgabe des sechsbändigen Marienlexikons. Sie haben geholfen bei der Vorbereitung und Durchführung von Tagungen und Kongressen, Vorträgen zum Thema Fatima in Kevela, Regensburg und auch anderen Orten. In der letzten Zeit haben Sie sich hervorgetan, wie ich sehen konnte, mit Publikationen im Sinne von Fest- und Jubiläumsschriften der Patrona Bavaria und eben Fatima und anderen wissenschaftlichen Beiträgen. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns mitteilen können und dass Sie uns diese bedeutende Gestalt im deutschen Episkopat einmal vorstellen. Und ich glaube, es ist für mich persönlich, glaube ich, einer der bedeutendsten oder wichtigsten Kenner der Mariologie unter unseren deutschen Bischöfen. Also ein ausgewiesener Fachmann in dieser Richtung. Und ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Ich danke Ihnen, Herr Direktor, für die Einladung und für die nette Einführung. Ich bin, das haben Sie vergessen, Mitglied in der dominikanischen Familie. Und wir hatten eine sehr liebe geistliche Assistentin, eine alte Schwester Dominikanerin, die vor den Zusammenkünften immer gesagt hat, ich kann nichts ohne den Heiligen Geist machen, entschuldigt, ich muss zuerst den Heiligen Geist anrufen. Das will ich jetzt auch mit einem kurzen Gebet machen, damit ich das dann würdig und hoffentlich auch richtig rüberbringen kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige behüte. Und hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Mein Thema heißt also die Botschaft von Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf Graber. Am 25. Juli 1976 war der damalige Regensburger Bischof Dr. Rudolf Graber einer Einladung von Pfarrer Martin Humpf folgend zum großen Gebetstag nach Marienfried gekommen, um hier mit rund, man sprach von 8.000 bis 10.000 Gläubigen, ein Pontifikalamt zu feiern und zu predigen. Ich war zu dieser Zeit Schriftleiterin des Bote von Fatima und hatte als solche den Bischof zu begleiten und seine Ansprache in unserer Zeitschrift zu dokumentieren. Das ist in diesem Jahrgang noch vorhanden, der Text. In den folgenden Jahren nahm ich noch öfter an den Gebetstagen in Marienfried teil und berichtete darüber auch immer wieder ausführlich im Bote von Fatima. Dass ich allerdings 41 Jahre nach meinem ersten Besuch gebeten wurde, noch dazu heuer in diesem großen marianischen Jubiläumsjahr über das Wirken von Bischof Dr. Graber bezüglich der Botschaft von Fatima hier im Rahmen dieses Symposiums zu sprechen, bedeutet für mich vor allem in großer Demut und Dankbarkeit gegenüber dem verehrten Bischof das vorgegebene Thema zu behandeln. Bischof Graber ist vor 25 Jahren heimgegangen. Ich weiß nicht, viele werden kein Bild mehr von ihm haben, werden ihn vielleicht auch gar nicht persönlich gekannt haben. Und darum möchte ich ihn zunächst einmal kurz vorstellen. 1903 in Bayreuth geboren, erhielt er seine Ausbildung zunächst am Gymnasium in Nürnberg, wo er bereits Mitglied der Marianischen Kongregation wurde. Nach dem Eintritt in das Eichstätter Priesterseminar studierte er an der dortigen Hochschule Philosophie und in Innsbruck Theologie. Noch keine 23 Jahre alt wurde er vom damaligen Eichstätter Bischof Leo von Mergel zum Priester geweiht und zum weiteren Studium in Rom freigestellt. Leo von Mergel war eigentlich Benediktiner, früher Abt von Metten, und hatte gute Beziehungen zu den Benediktinerklöstern auch in seinem Bistum Eichstätt, also in Plankstetten, und hat sich früh um besonders begabte junge Priester angenommen. Er hat Rudolf Graber im Studium sicher kennengelernt und seine großen Fähigkeiten erkannt und ihn deshalb schon noch nicht 23 Jahre alt außertourlich sozusagen in Plankstetten zum Priester geweiht. Er hat ihn, wie gesagt, zum Studium nach Rom, in Rom freigestellt, wo Graber am Angelikum, der berühmten Hochschule der Dominikaner, auch die großen französischen Gelehrten dieser Zeit hörte und wo sich sein Interesse für die Ökumene vor allem mit den Ostkirchen entwickelt hat. Davon zeugt auch seine erste bekannte Publikation, die in Augsburg 1927 über den Unionskongress von Welchrath erschien, an dem er teilgenommen hatte. Welchrath wird Ihnen nichts sagen, das ist eine ehemalige Zisterzienserabtei in Südmähren, wo sich seit 1885 die Cyrillus-Methodius-Idee entwickelt hatte, deren Ziel die Union mit Rom war. Sie haben ja den Namen Cyrill-Methodius auch schon von Herrn Pfarrer Fink gehört. Und wir werden noch öfter drauf kommen, dass Bischof Graber da ein Vorläufer auch war in diesem Denken. Nach seiner Promotion zum Doktor der Theologie kehrte er 1929 nach Eichstätt zurück. Er hat sein Doktorstudium in 2,5 Jahren in Rom absolviert und war als Lehrer zunächst und in der Jugendarbeit tätig. Ab 1939 berief ihn sein Bischof dann als Domprediger nach Eichstätt und als Dozent an die Theologische Hochschule. Ab 1946 wurde er dann Professor für Kirchengeschichte, Fundamentaltheologie, Aszetik und Mystik. Ich möchte an dieser Stelle einen ehemaligen Schüler Grabers zu Wort kommen lassen, der vor wenigen Jahren in einem Vortrag nicht nur die Zeitsituation, sondern auch die Person seines Lehrers folgendermaßen beschrieben hat. Bei diesem Schüler handelt es sich um den noch wirkenden Professor Ludwig Mödel, Pastoraltheologe, der Graben noch in den letzten 50er, also Ende der 50er Jahre gehört hat und der vor einigen Jahren im kleineren Kreis einen Vortrag über Graber, seine Eindrücke von ihm gehalten hat. Ich möchte ihn deshalb zu Wort kommen lassen, um nicht ein zu persönliches Urteil abgeben zu müssen. Also, Professor Mödel sagte: Der große, vornehme Mann strahlte eine natürliche Autorität aus, die wie selbstverständlich einen Abstand ergab und der bei aller Freundlichkeit und Zuwendung ein gewisses Flair einer Distanz erzeugte. Ich habe bei ihm noch Vorlesungen gehört und wurde sogar noch einmal examiniert von Graber. Und dann spricht er über seine Aufgabe als Domprediger. Der Aufgabe als Domprediger kam in dieser gefährlichen Zeit, man muss sich vorstellen, 39 bis 45, höchste Verantwortung zu, war die Predigt doch der Ort, wo noch einigermaßen frei oder wenigstens andeutungsweise über Dinge gesprochen werden konnte, die von der Partei okkupiert, ja, verboten schienen. Graber stand nun Sonntag für Sonntag auf der Domkanzel in Eichstätt und sprach dort zwischen der Frühmesse und dem Amt eine Dreiviertelstunde lang. Bereits ein Jahr später, 1940, erschien eine erste Sammlung dieser Reden unter dem Titel »Das Christusgeheimnis den Menschen heute verkünden«. Die Hochschule in Eichstätt, wo er als Dozent und dann als Professor wirkte, ab 37 war ab 39 bis 46 von vielen Studenten auch anderer Diözesen bevölkert und hatte bis zu 600 Hörer, obwohl ihr 1940 der öffentliche Status aberkannt wurde, sodass sie ausschließlich eine kirchliche Institution war. Freilich war sie weltweit bekannt und genoss großes Ansehen, vielleicht auch deswegen, weil hier eindeutige Positionen bezogen wurden. Von den Nazis wurde sie als die aggressivste Hochschule Deutschlands angesehen und sehr kritisch beobachtet. Nach dem Krieg im März 1946 erhielt die Hochschule wieder den Öffentlichkeitscharakter. Aber schon lange zuvor trat Graber in vielfältiger Weise an die Öffentlichkeit. Er publizierte, hielt Vorträge an vielen Orten, engagierte sich für die Ökumene, als dies noch suspekt angesehen wurde, und suchte mit kritischem Blick die Zeitströmungen zu analysieren und zu beschreiben. Aus der Zeit von 1940 bis 1962 sind allein 400 Titel von Publikationen von ihm bekannt. Dabei scheute er sich nicht, die Dinge kritisch beim Namen zu nennen und sie in große Zusammenhänge zu stellen. Das war überhaupt seine Stärke, wie wir Studenten empfanden. Er stellte die Dinge in große Entwicklungsräume und verschaffte uns Überblick. Auch Kritik an kirchlichen Praktiken übte er. Als Studenten waren wir besonders interessierte Hörer, wenn er etwa davon sprach, dass die Liturgie mehr Volksbeteiligung nötig hätte, dass die Liturgiesprache verständlich und damit wenigstens in großen Teilen in der Landessprache gefeiert werden müsste. Er sprach gegen verbürgerlichte Tendenzen in der Kirche und vieles mehr. Er formulierte, was wir dachten, uns aber nicht laut zu sagen getrauten. Er galt uns als überlegener Intellektueller, der aber keinerlei Überheblichkeit erkennen ließ, sondern seine Erkenntnisse als Dienst für die Menschen übermittelte. Er strahlte eine große Autorität aus, war aber immer zuvorkommend freundlich. Doch er war anders als die anderen Lehrer. Er passte in kein Schema. Das trifft nicht nur für den Menschengraber zu, sondern auch für seine Theologie. Was uns Studenten von Anfang an auffiel und was nicht so zu seinen messerscharfen Analysen und intellektuellen Darlegungen zu passen schien, war seine dezidierte theologische Ausrichtung an Maria. Der sokratische Geist sprach gleichermaßen ernst und seriös von marianischen Dogmen wie von Fatima als einem großen theologischen Ereignis. Er brachte Weltereignisse in Zusammenhang mit Marienerscheinungen oder maß marianischen Aussagen kirchengeschichtliche Bedeutung bei. Wir Studenten, damals allen Privatoffenbarungen skeptisch gegenüberstehend, waren darüber nicht wenig verwundert. Ich habe dies, so Mödel, ich habe dies erst zu verstehen begonnen, als ich Grabers erstes Marienbuch gelesen habe, das er bereits 1940 herausgegeben hat unter dem Titel »Maria im Gottgeheimnis der Schöpfung – Ein Beitrag zum metaphysischen Wesen des Christentums«. Ich halte diese Schrift für den Schlüssel der Theologie Grabers. Soweit also Professor Mödel über seinen ehemaligen Lehrer, der zu seinen Studenten über Fatima als einem großen theologischen Ereignis sprach und zu diesem Thema zunächst dann als Schriftleiter der Monatsschrift Bote von Fatima, und zwar von 1957 bis 1962 und ab 1962 auch als Bischof von Regensburg immer wieder Stellung bezogen hat. In der vom Institutum Marianum Regensburg zum 80. Geburtstag Rudolf Grabers erarbeiteten Bibliographie umfasst ungefähr 1200 Titel, werden allein 46 Titel aufgeführt, die Fatima explizit zum Inhalt haben. Damit komme ich nun zum eigentlichen Thema dieses Vortrags, Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf Graber. Als Rudolf Graber am 2. Juni 1962 zum 75. Nachfolger des heiligen Wolfgang in Regensburg geweiht wurde, kam er in ein Bistum, das dem Aufruf unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima in zahlreichen größeren und kleineren Gebetsgruppen und an vielen Marienheiligtümern schon seit Jahren eifrig Folge leistete. Ich erinnere hier nur an das Regensburger Fatima-Triduum im heiligen Jahr 1950, das der damalige Domprediger Pater Leo Orth angeregt und unter großer Beteiligung der Gläubigen durchgeführt hatte. Übrigens, dieser Kapuziner Pater Leo Orth war wiederum durch die Initiative eines Bamberger Hochschulprofessors, Professor Ludwig Fischer, der Name wird uns noch einmal beschäftigen, ermutigt worden, eine solche Veranstaltung in Regensburg zu halten, und die war sehr, sehr erfolgreich. Bischof Rudolf, dessen Weihetag übrigens auf den Herz-Marie-Sühne-Samstag im Herz-Jesu-Monat fiel, was er bereits in seinem ersten Hirtenschreiben an seine Diözesanen freudig herausstellt, traf daher auf offene Herzen und Ohren, als er gleich zu Beginn seines Wirkens zu großen Diözesanengebetstagen in den Anliegen des Konzils und ganz im Sinne der Botschaft von Fatima aufrief. Schon am 8. Juli 1962, also ein Monat nachdem er geweiht worden war, versammelten sich im Norden des Bistums am Farnberg, hart an der Grenze zum damaligen Eisernen Vorhang, mit dem Bischof über 20.000 Gläubige, die er ganz im Sinne der Botschaft von Fatima dazu aufrief, eine Festung des Gebetes gegen die Irrtümer des atheistischen Materialismus zu errichten. Besonders eindrucksvoll gestaltete sich dann der große Gebetstag in Regensburg, zu dem Bischof Graber am Rosenkranzfest am 7. Oktober 1962, also unmittelbar vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, eingeladen hatte und an dem über 100.000 Menschen aus dem ganzen Bistum teilnahmen. Neben einem Erzbischof von den Philippinen, einem Missionsbischof aus Afrika und anderen hohen Würdenträgern hatte er auch den Gründer des Rosenkranz-Sühnekreuzzugs, den Wiener Franziskaner Pater Petrus Pavlicek und Bischof Johannes Venantio aus Fatima eingeladen, die zu den Gläubigen sprachen. Bischof Rudolf stellte in Anlehnung an ein Wort von Papst Johannes den 23., der gesagt hatte, wir müssen wachen in der Nacht, deren Dunkel noch dichter wird, die Frage in seiner Predigt, Wächter, wie weit ist's in der Nacht? Eine Antwort auf die mit unerträglichen Spannungen erfüllte Weltlage. Es war damals 1962, ein Jahr vorher die Berliner Mauer gebaut worden. Die Kuba-Krise hatte die Welt an den Rand eines Weltkriegs geführt. Die Atomversuche beschworen größte Gefahren herauf. Also er sagt, eine Antwort auf die mit unerträglichen Spannungen erfüllte Weltlage seien die Marienerscheinungen in Fatima. Wörtlich sagte der Bischof, wenn Maria heute so stark in den Vordergrund tritt, dann liegt hier ein Gesetz zugrunde, das der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort so dargestellt hat. Durch Maria ist Christus in die Welt gekommen. Durch Maria will er in der Welt herrschen. Und dieses Gesetz kennt nur ein Ziel, Christus in den Mittelpunkt stellen und das Kommen seines Reiches beschleunigen. Die Königsherrschaft Christi soll durch Maria in die Welt gebracht werden. Die Botschaft von Fatima zeige den Weg zur Rettung auf, der allerdings an drei Bedingungen geknüpft sei: Gebet, Buße und Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Bezüglich der Forderung nach Gebet stellte er die Frage, was haben wir denn getan, als vor einem Jahr, 1961, die Mauer in Berlin errichtet wurde? Wir haben geklagt und gejammert, anstatt dass durch ganz Deutschland ein Gebetssturm gegangen wäre, damit diese Mauer niedergebetet würde. Wer von Ihnen in den letzten Jahren in Fatima war, weiß, dass ein Stück dieser Mauer heute in Fatima steht. Also der Gebetssturm, zu dem Bischof Graber immer wieder aufgerufen hat, hatte schon Erfolg. Die Mauer wurde niedergebetet. Freilich müsse mit dem Gebet auch die Forderung nach der Umkehr beachtet werden und durch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, die eine totale Hingabe des Menschen an Gott durch Maria darstelle, könnten die Voraussetzungen für die Verheißungen der Gottesmutter erfüllt werden. Dass Maria den endlichen Triumph ihres makellosen Herzens verheißen habe, sei eine Zusicherung von Frieden und Liebe und wie das Echo eines anderen Wortes, das Gott im Alten Testament durch den Mund des Propheten zu seinem treulosen Volk gesprochen hat. Mögen Berge erschüttert werden und die Himmel wanken. Meine Barmherzigkeit wird nicht von euch weichen und mein Friedensbund nicht wanken. Mit diesen oder ähnlichen Worten wurde Bischof Graber sein ganzes Leben lang nicht müde, die Botschaft von Fatima zu verkünden, wobei er sie in immer neue und aktuelle Bezüge zu stellen und als großer Geschichtstheologe zu deuten wusste. Ich darf hier den damaligen Kurienkardinal Josef Ratzinger zitieren, der im Vorwort einer Festschrift für Bischof Dr. Graber 1980 geschrieben hat. Zitat: Wenn es mein Auftrag wäre, eine Laudatio auf dein Wirken zu schreiben, dann müsste ich jetzt einige Schwerpunkte deines Denkens und Tuns charakterisieren. Es müsste dann die Rede sein von dem starken geschichtstheologischen Akzent, den du als Lehrer und Theologe entwickelt und in dein bischöfliches Amt eingebracht hast. Daraus folgt eine besondere Wachheit für den Anruf der jeweiligen Zeit, eine Bereitschaft, auf die Zeichen der Zeit einzugehen und sie in ihrem positiven, aber auch in ihrem apokalyptischen Gehalt zu dechiffrieren. Wenn ich dich recht verstehe, so Ratzinger, hängen damit zwei Grundorientierungen deines Denkens eng zusammen. Die besondere Offenheit für das Marianische ist bei dir ja wesentlich auch Offenheit für die weitergehende Heilsgeschichte, die aber doch immer die eine Christusgeschichte bleibt. Letztlich sagt ja auch Fatima nichts anderes, als was das Neue Testament sagt. Tut Buße, bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Soweit der spätere Papst Benedikt XVI., der mit Bischof Graber zeitlebens in herzlicher Verbindung stand. Ich kann im Rahmen dieses Vortrags unmöglich auf alle Predigten und Referate, die der Bischof zum Beispiel bei den großen Mariennamenfeiern in Wien, bei Katholikentagen und Fatima-Kongressen und an vielen, vielen Wallfahrtsorten gehalten hat, eingehen. Aber ein Beispiel für seine vorhin auch von Josef Ratzinger angesprochene Fähigkeit möchte ich gerade heuer aus aktuellem Anlass erwähnen. Als am 8. Mai 1977 durch die Initiative Rudolf Grabers das Institutum Marianum Regensburg zusammen mit anderen marianischen Gemeinschaften zur 60-Jahr-Feier des Hochfestes Patrona Bavaria nach Altötting eingeladen hatte, hielt der Bischof auf dem Kapellplatz vor tausenden Gläubigen eine Predigt, in der er den historischen Ereignissen des Jahres 1917 das Eingreifen des Himmels in Fatima gegenüberstellte. Wörtlich sagte er: Fatima ist nicht eine marianische Andächtelei und Schwärmerei für die hoffnungslos Gestrigen. Im Gegenteil. Fatima ist ein Fanal für die, die Geschichte kennen und deuten, die Zeichen der Zeit verstehen und die sich verantwortlich fühlen für die Zukunft. Fatima, das war am 13. Mai 1917 und am 14. Mai 1917, wurde in Bayern zum ersten Mal das Fest der Patrona Bavaria gefeiert. Das ist kein Zufall. Die zeitliche Nähe der ersten Festfeier unserer Schutzfrau, einen Tag nach der ersten Erscheinung Mariens in Fatima, sollte uns zu denken geben und die ideenmäßige Verbindung zwischen beiden herstellen. Diese Verbindung besteht darin, dass angesichts dieser Konzentration aller Mächte des Bösen die Mutter des Herrn uns zu Hilfe kommen und uns beschützen will, wenn wir nur wollen und auf ihre Wünsche eingehen. Soweit dieses Zitat von 1977. Bei der 100-Jahr-Feier des Hochfestes Patrona Bavaria am 13. Mai dieses Jahres, das heuer sogar zeitgleich mit dem 100-Jahr-Jubiläum in Fatima gefeiert wurde, musste ich an die Worte Bischof Grabers denken, als der Münchner Kardinal Reinhard Marx vor rund 8000 Gläubigen und sämtlichen bayerischen Bischöfen auf dem Münchner Marienplatz auf Fatima als Signal der Hoffnung verwies und mehrfach betonte, wie sehr das Fest Patrona Bavaria den Auftrag der Gottesmutter zum Ausdruck bringt, was er euch sagt, das tut. Dieses eine Beispiel möge zeigen, wie die Worte Bischof Grabers fortwirken, ohne dass sein Name ausdrücklich Erwähnung findet. Und es möge ermutigen, seinen Gedankengängen gerade bezüglich der Botschaft von Fatima zu folgen und diese ernst zu nehmen. In diesem Zusammenhang ist es auch einmal interessant zu fragen, wie er selber zu Fatima gefunden hat. Bei der Vorbereitung meines Vortrags stieß ich auf eine Predigt Bischof Grabers, die er am 4. Juni 1978 im äußersten Süden seines Bistums beim großen Fatima-Gebetstag in Eckenfelden, das ist nahe Altötting, in Anwesenheit der Bischöfe von Fatima und Passau gehalten und mit folgenden Worten eingeleitet hat. Am 7. April dieses Jahres, also 1978, hat die Statue der Mutter Gottes von Fatima ihre Weltreise angetreten, die sie in 38 Tagen durch 20 Länder und 3 Kontinente führte. Am 30. April traf sie in Rom ein, von wo aus sie dann nach Wien und Berlin weitergeleitet wurde. Es scheint mir nun providenziell zu sein, dass sich heute in Eckenfelden Tausende versammelt haben, an einer Stelle, wo die Diözesen Passau, München und Regensburg zusammenstoßen. Ich möchte meinen, dass dieser Fatima-Tag hier ein gewisser Ersatz sei, dass wir hier stellvertretend stehen für unser ganzes Vaterland. Gerade wir an der gefährdeten Grenze zwischen Ost und West wollen in einer besonderen Bereitschaft den Imperativ von Fatima aufnehmen. Denn Fatima ist nicht bloß eine besondere Art der Marienverehrung. Fatima bedeutet einen Anruf an uns und an die ganze Welt. Bevor ich das ausführe, möchte ich ein persönliches Wort einflechten, sagte er damals. Und jetzt kommt's. Als ich zum ersten Mal in den 30er Jahren von Fatima hörte, und zwar durch den Bamberger Hochschulprofessor Dr. Ludwig Fischer, da war ich noch nicht sonderlich beeindruckt. Erst als ich die 6 Erscheinungen Mariens im Jahr 1917 auf dem Hintergrund der damaligen Zeit betrachtete, gewann ich Zugang zu Fatima. Soweit sein Zitat. Diesen Zugang vermittelte ihm der Linzer Bischof Dr. Josef Fließer, den er in einer Ansprache bei der Mariennamenfeier in Wien 1961 mit den folgenden Worten zitierte. Es war ein österreichischer Bischof, der mit mir eng befreundete 1960 verstorbene Bischof Dr. Fließer von Linz, der als erster die geschichtstheologische Bedeutung von Fatima erkannte und sie in seinem Hirtenbrief vom 12. September 1943 öffentlich aussprach. Er setzte die Erscheinungen der Gottesmutter 1917 zu Fatima in Beziehung zum Ausbruch der bolschewistischen Revolution im selben Jahr und unterstrich so die Bedeutung dieses Jahres 1917, das ein Historiker als das entscheidendste Jahr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Soweit also der Hinweis Dr. Grabers über seinen persönlichen Zugang zu Fatima. Erlauben Sie mir aber auch ein Wort zu dem vorhin erwähnten Bamberger Hochschulprofessor Dr. Ludwig Fischer, der es wahrlich verdient, als erster Künder der Botschaft von Fatima im deutschen Sprachraum genannt zu werden. war er doch wirklich der erste deutsche Priester, der bereits 1929 an einer Wallfahrt in Fatima teilnahm und von dem dort Erlebten so tief beeindruckt war, dass er sofort begann, in Deutschland darüber zu berichten. Er hielt zahlreiche Lichtbildvorträge, Lichtbilder, die er selbst schon angefertigt hatte. Er gründete 1931 den Fatima Verlag in Bamberg, gab mehrere Bücher und ab 1933 die Monatsschriftbote von Fatima heraus, die allerdings 1939 vom NS-Regime verboten wurde. Als die Zeitschrift erst 1949 wieder erscheinen konnte, begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Dr. Graber, der nach dem Tod Fischers 1957 die Schriftleitung des Bote von Fatima übernahm, den er zu einem überregionalen Organ verschiedener marianischer Gruppierungen mit einer Auflage von über 20.000 Exemplaren entwickelte. Nach seiner Ernennung zum Bischof von Regensburg 1962 brachte er die Zeitschrift in das von ihm 1966 gegründete Institutum Marianum ein und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1992 Protektor dieser Publikation. Wir hoffen, dieses Erbe des Bischofs noch lange weiterführen zu dürfen, denn die Botschaft von Fatima ist gerade in unserer Zeit besonders aktuell. Und jetzt möchte ich doch auch noch etwas über Bischof Graber und seine Beziehung zu Marienfried sagen. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, war ich Zeuge bei jener wichtigen Predigt, die der Bischof am 25. Juli 1976 hier gehalten hat und die von allen Freunden dieser Gebetsstätte so begeistert aufgenommen wurde. Ich kann hier nicht auf Einzelheiten eingehen und ich weiß, dass der Text ja als CD vorhanden ist und im Wallfahrtsladen erhältlich ist. Zusammenfassend möchte ich aber sagen, dass der Bischof in der Einleitung seiner Ausführungen ausdrücklich betont, dass er einem kirchlichen Urteil über die Geschehnisse aus dem Jahr 1946 hier in Marienfried nicht vorgreifen möchte. Die eindringliche und geisterfüllte Art, in der Bischof Graber die Botschaft von Marienfried dann ausgelegt und sie auf unsere Zeit angewendet hat, löste aber doch ein starkes Echo aus, das bis heute nachklingt. Der bedeutende Dogmatiker Leo Kardinal Schäfzig, der mit dem Bischof oft zusammengearbeitet hat, vor allem bei der Herausgabe des Marienlexikons, fand diesbezüglich wunderbare Worte, wenn er einmal sagte, dass Dr. Graber mit einem hohen Maß von geistlicher Einfühlungskraft und interpretatorischem Taktgefühl die Zeichen der Zeit zu deuten wusste. Es ist vielleicht weniger bekannt, dass sich Graber bis in sein hohes Alter, also wenige Jahre vor seinem Tod, mit Marienfried beschäftigt hat. Das beweist ein Buch, ich habe das hier, das hat der Echter Verlag gewünscht, dass er über Marienerscheinungen noch ein Werk verfasst. Und das 84, also da war der Bischof schon emeritiert, erschienen ist in Würzburg. In einem eigenen Kapitel am Schluss geht er hier auch auf die kirchlich nicht anerkannten Marienerscheinungen in Deutschland und besonders ausführlich auf Marienfried ein. Er betont erneut, dass diese Botschaft eine eigene Darstellung verdient, weil sie nicht nur von außerordentlicher Ausdruckskraft ist, sondern weil sie mit einem Hymnus auf die allerheiligste Dreifaltigkeit schließt. Einem Hymnus, der von unvergleichlicher Schönheit und sprachlich-theologischer Tiefe ist, und damit das große Ziel aller Marienerscheinungen angibt, die Anbetung des dreifaltigen Gottes. Ich danke Ihnen.